Ich lese einen ganz bekannten Text. Ich habe mich für einen Klassiker entschieden für heute Morgen. Der steht in Lukas 9, die Verse 10b bis 17, die Speisung der 5000. Lukas 9, 10b bis 17. Und er nahm sie mit sich und zog sich abseits in eine Stadt namens Bethsaida zurück. Als aber die Volksmenge es gewahr wurde, folgte sie ihm nach und er ließ sie zu sich und redete zu ihnen vom Reiche Gottes und die, welche der Heilung bedurften, machte er gesund. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die 12 herzu und sagten zu ihm, entlass das Volk, damit sie in die Dörfer und Gehöfte ringsumhergehen und einkehren und Speise finden, denn hier sind wir an einem öden Ort. Doch er sprach zu ihnen, gebet ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, es sei denn, dass wir hingehen und für all dieses Volk Speise kaufen sollen. Es waren nämlich etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasset sie sich lagern in Gruppen etwa zu je 50. Und sie taten so und ließen alle sich lagern. Da nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach das Dankgebet darüber, brach sie und gab sie den Jüngern, sie dem Volke vorzulegen. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Wenn man eine Gemeinde gründet, wie wir in Basel, dann überlegt man sich ganz viele Dinge grundlegend. Zur Theologie, zur Strategie, zur Organisation, der Struktur. Und man versucht, auf Dinge, die man bereits kennt, einen neuen Blick zu werfen. Weil eine andere Betrachtungsweise ermöglicht manchmal einen neuen Zugang oder es ermöglicht einem, neue Dinge zu entdecken oder neue Aspekte zu entdecken, die einem weiterbringen. Mit meinen Ausführungen zum heutigen Bibeltext versuche ich, genau das auch zu tun. Ein Text, den viele von euch wahrscheinlich gut kennen. Ich möchte versuchen, auf etwas Bekanntes einen neuen Blick zu werfen oder vielleicht sogar einen anderen, einen neuen Zugang zu finden. Bei der Vorbereitung sind mir ein paar Aspekte wichtig geworden und die möchte ich nun mit Ihnen teilen. Ich habe 3 Punkte vorbereitet. Der erste Punkt ist heilsame Sprechstunde. Der zweite Punkt ist, ich bin in der Startelf. Und der dritte Punkt ist Großzügigkeit 2.0. Also heilsame Sprechstunde, Punkt 1. Ich bin in der Startelf, Punkt 2. Und Großzügigkeit 2.0 als dritter Punkt. Gehen wir zum ersten Punkt. Heilsame Sprechstunde. Ich lese den Vers 11 nochmals vor. Da heißt es, und er ließ sie zu sich und redete zu ihnen vom Reiche Gottes und die, welche der Heilung bedurften, machte er gesund. In diesem Satz stoßen wir meiner Ansicht nach gerade zum Kern vor, wie sich Gott uns im Neuen Testament in der Bibel vorstellt, uns vorstellt, was sein Herzensanliegen ist, ganz grundsätzlich, was sein grundsätzliches Bedürfnis uns Menschen gegenüber ist. Er ließ sie zu sich. Jesus Gott wird uns als jemand vorgestellt, der Zeit hat, Zeit für jede Person, die ihn braucht. Und wenn man diesen Teilsatz im Griechischen ein bisschen untersucht, das Neue Testament ist ja ursprünglich auf Griechisch geschrieben, dann stellt man fest, dass das von der Wortbedeutung her heißt, er nahm sie freundlich auf, er hieß sie bei sich willkommen. Aber da spielen vom Bedeutungsspektrum auch Dinge mit hinein wie Annahme oder Anerkennung oder Lob. Spüren wir ein bisschen, in welcher Atmosphäre diese Begegnungen stattgefunden haben. In einer Atmosphäre der Freundlichkeit, des Wohlwollens, des Willkommenseins, des Es ist genug Zeit für dich da. Wir lesen in den anderen Evangelien, diese Geschichte finden wir in allen 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wir lesen in den anderen Evangelien, dass die Menschen ihn jammerten, Jesus jammerten. Es ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das heißt, er nahm die Leute freundlich, wohlwollend auf, anerkennend auf, weil sein Herz berührt war, aber wahrscheinlich auch, weil das, was er hörte, sein Herz berührte. Jetzt, was tun wir, was tun viele von uns, wenn unser Herz durch eine Situation eines Menschen berührt ist? Ist es nicht so, dass dann viele versuchen, diesen Menschen wohlwollend zu begegnen, freundlich mit ihnen zu sein, ihnen gut zuzureden, so dass es ihnen hilft. Und es wird uns irgendwie zum Bedürfnis, dass es diesen Menschen wieder gut gehen darf. Und wir helfen, wenn wir können. Genau das tut Jesus hier auch. Er hat das Bedürfnis, zu helfen. Er nimmt die Menschen freundlich und wohlwollend auf und er spricht ihnen gut zu. Im Text heißt es, dass er vom Reich Gottes sprach. Jetzt, warum ist Reden vom Reich Gottes gut oder wohlwollend reden? Wenn man vom Reich Gottes erzählt, dann verkündet man das Evangelium. Das lesen wir ganz zu Beginn des Markus-Evangeliums. Dann stellt sich die Frage, was ist das Evangelium? Wörtlich übersetzt heißt das Wort gute Botschaft. Und diese gute Botschaft ist, dass Gott jeden Menschen auf dieser Welt maximal liebt und er mit ihm in Kontakt sein und eine Beziehung haben möchte. Und mit und in dieser Beziehung möchte Gott den Menschen Dinge schenken. Wertschätzung zum Beispiel oder Anerkennung oder Bedeutung oder Selbstsicherheit oder Halt. Oder anders ausgedrückt, er möchte uns mit maximaler Liebe beschenken. Er möchte uns nicht nur freundlich aufnehmen, sondern mit seiner maximalen Liebe unser Wesen, unsere Identität dauerhaft im Alltag stärken. Das ist sein Wesen. Er liebt uns Menschen maximal. Jetzt, wenn man das so hört, Anerkennung, Bedeutung, wichtig sein, meine Meinung zählt, Selbstsicherheit, Liebe, Halt. Woher bekommen wir denn das im Normalfall? Ich denke sicher durch die Arbeit, vielleicht unser Berufsfeld oder die Stellung im Gefüge des Unternehmens oder vielleicht auch meine Lohnhöhe oder das Ausmaß meiner Weisungsbefugnis. Oder wenn ich noch studiere, vielleicht durch die Noten, die ich habe. Das gilt auch für die Schule. Dann ziehen wir Bedeutung und Anerkennung sicher auch aus unseren Beziehungen. Dem Partner, durch die Familie, vielleicht auch unsere Herkunft. Wenn man in Basel zum Beispiel aus einer Familie aus dem Teig kommt, dann bedeutet das etwas. Wir bekommen Anerkennung und Bedeutung oder Liebe sicher auch durch unser soziales Umfeld, wie beliebt ich bin bei Freunden zum Beispiel. Vielleicht auch durch mein Äußeres, durch meine Ausstrahlung, meine Schönheit, als Mann vielleicht durch meine Muskeln. Vielleicht auch durch meine Fähigkeiten, wenn ich gut bin im Sport oder wenn mein Intellekt einfach erstklassig ist oder wenn ich gut musizieren kann. Dass man aus diesen Dingen eine gewisse Selbstsicherheit und Bedeutung zieht, ist gut und gesund, weil jedes menschliche Wesen braucht Anerkennung, Bedeutung, Bestätigung, Liebe. Aber es ist auch so, dass es in eigentlich jedem Leben auch Momente oder Situationen gibt, in denen man unsicher ist oder verletzt ist oder sich wertlos fühlt. Momente eben, in denen eben zu wenig Selbstsicherheit oder Anerkennung oder Bedeutung da ist. Zum Beispiel, wenn man durch eine Prüfung fällt oder sonst ein Ziel nicht erreicht oder eine Stelle nicht bekommt oder gar keine findet oder der nächste Karriereschritt nicht gelingt. Oder auch wenn Beziehungen oder Freundschaften in die Brüche gehen oder man keinen Partner findet. Oder auch vielleicht, wenn ein Geschwisterteil oder die beste Freundin, der beste Freund einfach beliebter und erfolgreicher ist als ich selber. Oder zum Beispiel auch, wenn keine Familienidylle gegeben ist. Oder wenn man ganz grundsätzlich schlecht behandelt wird oder auch körperlich krank ist. Oder vielleicht auch, weil man ganz schlicht und einfach nicht dazugehört zu dieser coolen Gruppe. Eine kleine Klammer. Vielleicht denkt jetzt jemand nach dieser Aufzählung, perfekt, ich habe keinen wunden Punkt, alles Paletti. Das freut mich und das ist genial. Aber ich möchte Mut machen, sich das Folgende trotzdem anzuhören. Denn leider haben die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben Momente der Unsicherheit oder des Verletztseins oder der fehlenden Anerkennung. Und sehr oft ist es auch so, dass wir selber nicht mal die Ursache sind dafür, sondern dass es passiert durch die Art und Weise, wie andere Menschen mit uns umgehen. Klammer geschlossen. Jetzt, wie reagieren viele von uns in solchen Momenten, wenn zu wenig oder keine Bestätigung da ist? der Halt fehlt, ein Wunderpunkt getroffen wird. Viele versuchen, Gegensteuer zu geben. Ja, man sucht sich einfach einen neuen Freund, einen neuen Partner. Aber was ist, wenn es wieder nur der Zweitbeste ist? Oder man trägt in der Familie einfach mehr mit. Oder man nimmt sich vor, später in der eigenen Familie einmal alles besser zu machen. Aber ist das so einfach? Oder man lernt einfach mehr auf die nächste Prüfung. Aber was ist, wenn man es wieder nicht schafft? Oder man sucht eine neue Stelle oder strebt den nächsten Karriereschritt mit aller Macht an. Aber es gibt so viele Mitbewerber. Oder man distanziert sich von Menschen und ignoriert sie oder man redet schlecht über sie hinter ihrem Rücken. Oder man hofft auf Heilung. Gegensteuer geben kostet Kraft. Das ist anstrengend. Und das kann auch mit Unsicherheiten behaftet sein. Ich habe es vorhin gerade einfließen lassen. Und was ist, wenn es nicht gelingt, Gegensteuer zu geben? Und was ist, wenn wir merken, dass sich unser Selbstwert, unsere Identität eigentlich ziemlich stark, um nicht zu sagen, nur auf diese Dinge abstützt? Dass es mir nur dann gut geht, wenn ich durch diese Dinge genügend Selbstbestätigung oder Anerkennung und so weiter erhalte. Wenn das so ist, dann muss ich mir eigentlich auch eingestehen, dass diese Dinge eine gewisse Macht über mich haben. Wenn ich sie haben muss, um mich gut und glücklich und wertgeschätzt zu fühlen, dann bin ich nicht mehr komplett frei. Ist es da nicht eine gute Botschaft, eine befreiende Botschaft? Schauen wir da nicht in ein freundliches Gesicht, wenn Jesus, Gottes Sohn, in dieser Geschichte alle Menschen freundlich empfängt und ihnen sagt, du bist maximal geliebt von mir und ich möchte mit dir im ständigen Kontakt sein und dich dabei in deinem Wesen stärken. Und der sogar noch weiter geht und sagt, ich möchte dich gesunden lassen, deine Verletzungen heilen, deine Sehnsüchte stillen, Vers 11. Und die, welche der Heilung bedurften, machte er gesund. Dazu eine Zusatzbemerkung. Der heutige Predigtext wird nicht selten auf körperliche Heilungen reduziert. Aber gerade die Tatsache, dass die Heilungen mit der Verkündigung des Evangeliums, des Redens vom Reich Gottes verknüpft sind, so eng verknüpft sind, ist meines Erachtens ein starkes Argument dafür, dass hier auch innere Heilungen, die Gesundung der Seele im Blick ist, ganzheitliches Heilen. Gott möchte unserer Persönlichkeit eine neue Grundsicherheit geben, und zwar so, dass er uns mit seiner Liebe zentral erfüllt und uns dort berührt, wo wir Verletzungen haben und vielleicht leiden, damit wir dadurch unabhängiger und unabhängiger von der Zuneigung von anderen Menschen werden. Er möchte unserem Charakter, wenn man so will, seine Stabilität verleihen. Damit sage ich nicht, dass wir keine menschlichen Bestätigungen oder Komplimente mehr brauchen, aber wir sind nicht mehr so fundamental abhängig von ihnen. Und das macht uns freier und unabhängiger. Jetzt, das klingt super, oder nicht? Maximale Liebe, Zuneigung, Gesundung, Selbstwert, Unabhängigkeit. Aber vielleicht haben wir hier auch Fragen oder stoßen an Grenzen unseres Verständnisses. Kann das wirklich sein? Genau darum finden wir in der Geschichte die Heilungen von Jesus, die innerlichen und die äußerlichen Heilungen. Sie waren Zeichen oder Bestätigungen oder Beweis dafür, dass das Evangelium, was er erzählte, stimmt. Sie waren Zeichen oder Bestätigungen für seine göttliche Sendung. Solche Zeichen wurden von den religiösen Führern zu jener Zeit auch immer wieder gefordert. Das ist die innere Logik, die Beweisführung in der Geschichte, einer ihrer Argumentationsstränge, wenn man so will. Und die Menschen damals vor Ort, die konnten ja das überprüfen. Jetzt, Gott ist heute immer noch der gleiche wie zu jener Zeit, dass die Geschichte passiert ist. Davon spricht das Neue Testament in Hebräer 13. Und darum bin ich davon überzeugt, dass diese Heilungskraft auch heute immer noch da ist. Aber sie bleibt in Gottes Verfügungsgewalt. Sie ist ein Geschenk, wenn sie aktiv wird. Und man kann nicht willkürlich über sie verfügen. Und sie gehört ganz nah zur Verkündigung des Evangeliums, des Redens vom Reich Gottes. Gott möchte eine Beziehung mit uns und uns dort gesunden lassen, wo wir es nötig haben. Vielleicht nicht unbedingt dort, wo wir es uns wünschen, sondern dort, wo wir es nötig haben, als Zeichen oder Beweis dafür, dass das Evangelium stimmt. Er bietet uns nicht eine Beziehung an mit Lasten und Verletzungen. Der biblische Bericht sagt uns, dass Gott damit uns Menschen heute das auch alles zusagen und anbieten kann. Er in Jesus, seinem Sohn, selber tief unten durch musste. Jesus wurde angespuckt, geschlagen, beleidigt, ausgelacht, verletzt, misshandelt und schlussendlich ans Kreuz genagelt, wo er unter großen Qualen starb. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Im Buch Jesaja, einem Buch aus dem Alten Testament, da steht, er, und das bezieht sich auf Jesus, er lud auf sich unsere Schmerzen. Weil er uns Menschen maximal liebt, darum hat er das getan. Und weil er das getan hat, kann er uns anbieten, uns Liebe und Wert zu geben. Liebe und Wert, die uns unabhängiger machen oder vielleicht sogar unabhängig von der Bestätigung von anderen Menschen. Und die uns auch vor Verletzungen und Schmerzen bewahren oder sie heilen können. Übrigens, jeder von uns wird nicht nur verletzt, sondern wir alle verletzen auch andere. In Jesaja 53 steht, aber er, Jesus, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist also auch Heilung in Bezug auf unsere eigenen Fehler und unser schuldiges Verhalten nötig. Wenn ich wissen möchte, ob das wirklich stimmt, dann komme ich nicht drum herum, im Vertrauen und Glauben einen Schritt auf Gott zuzumachen und zu sagen, ja, ich habe wunde Punkte, ich habe andere verletzt und bin schuldig geworden und ich möchte das bereinigen, hilf mir, Herr. Gott präsentiert sich in dieser Geschichte, in diesem Vers einmal als ein Gott, der Zeit für uns hat, sich Zeit nimmt für jeden Menschen, der es möchte, jederzeit. Und der zweitens uns freundlich aufnimmt und gut und wohlwollend mit uns sprechen möchte und spricht. Und drittens, der möchte, dass es uns gut geht, dass wir gesunden können, dass Dinge in uns heilen können. Und der auch den Beweis erbracht hat, dass er das kann. So viel zum Punkt 1, heilsame Sprechstunde. Jetzt der Punkt 2. Ich bin in der Startelf. Im zweiten Teil des Verses 16 lesen wir, dass die Jünger das Essen verteilt haben. Jesus hat es nicht selber ausgeteilt. Alle Jünger haben dabei geholfen. Alle Jünger. Das bedeutet, dass dieser Gott, der sich tief in seinem Herzen wünscht, dass wir eine Beziehung mit ihm pflegen, auch gemeinsam mit uns wirken möchte, gemeinsam mit uns seine Vision für diese Welt umsetzen möchte, gemeinsam mit uns in unserem Leben unterwegs sein möchte. Er ist kein Gott, der einfach distanziert, irgendwo fern von uns, alleine regiert. Er möchte diejenigen, die eine Beziehung mit ihm haben, auch mit einbeziehen, wenn es darum geht, seinen Plan für diese Welt umzusetzen, dass sein Königreich gestaltet wird und wachsen kann. Nochmal, wie viele Jünger halfen mit und wurden eingesetzt? Alle. Und das bedeutet, dass es Gottes Wunsch ist, dass sich alle seine Nachfolger, alle, die an ihn glauben, einbringen. Vielleicht denkt jetzt jemand, dann wäre ich ja voll fremdbestimmt. Aber das ist nicht die Atmosphäre dieser Szene, die mit einem freundlichen Willkommen heißen beginnt, die damit weitergeht, dass Jesus sein Herzensanliegen, das Evangelium weitergibt, verkündigt, der Menschen heilt und jetzt, wenn es Abend wird, er sich sorgt um die Bedürfnisse, die körperlichen Bedürfnisse der Menschen. Es geht nicht um Fremdbestimmung, es geht um Wertschätzung, es geht um Liebe, es geht um Anerkennung, es geht um Identität, es geht um Bedeutung haben, mit einbezogen sein. Jeder ist wichtig und trägt seinen, ihren Teil zum großen Teil mit bei. Gott möchte uns in seiner Startelf dabei haben, in anderen Worten, in seinem Team. Ihr mögt mir verzeihen, der Ausdruck Startelf kommt natürlich aus dem Fußball. Wenn jemand in der Startelf mit dabei ist, dann ist er gut und dann werden seine Fähigkeiten gebraucht. Und als Basler habe ich mir gedacht, das ist ein gutes Bild, ich hoffe, es kommt hier auch an. Also die Logik von Jesus ist folgende: Jeder von uns hat Fähigkeiten und Begabungen. Gewisse sind einfach da, angeboren, andere sind erlernt. Und die Idee ist nun, dass wir alle von uns, jeder von uns, seine Begabungen und Fähigkeiten für das große Ganze einsetzt. Für die Gemeinde, für die Kirche, für die Verkündigung des Evangeliums, aber vielleicht auch für das Quartier, den Kanton, unsere Freunde, dass wir das einbringen, sie anderen dienen können und uns mit dem, was andere können und haben, gedient wird. Wäre die Welt nicht ein Stück besser, wenn viele Menschen sich so verhalten würden? Aber Gott ist eben nicht so, dass er uns zu etwas zwingt. Nein, sondern unser Mitwirken ist etwas, was er sich wünscht. So ist seine Konzeption, so ist die Idee. Er möchte unser Herz gewinnen dadurch, dass er uns freundlich willkommen heißt, positiv mit uns spricht und uns hilft, von unseren Verletzungen loszukommen. Und dass das dazu führt, dass wir Vertrauen fassen und ihm unsere Gaben und Fähigkeiten zur Verfügung stellen. In unserer Geschichte wird das dadurch bildlich ausgedrückt, dass Jesus mit den 5 Broten und den 2 Fischen arbeitet, die vorhanden sind. Er arbeitet mit dem, was ihm zur Verfügung gestellt wird. Das ist echte Wertschätzung. Es genügt, was da ist. Wir genügen. Und darum die Frage: Welche sind eure persönlichen 5 Brote und eure persönlichen 2 Fische? Und was macht ihr damit? Dazu ein Zitat von Max Kempf, den kennt ihr nicht, das ist ein Basler. Das war einer der bedeutendsten Schweizer Maler des 20. Jahrhunderts. Er hat auch in Basel gewirkt, aber was er gesagt hat, finde ich, passt dazu. Er sagt über sich selbst: Ich ertrage offensichtlich keinen Zwang. Ich tue, wenn ich darf, alles. Wenn ich muss, nichts. Ich bin blockiert. Kommt das Müssen aus mir heraus, dann bin ich sogar froh und gehe mit ganzem Elan an die Aufgabe. Ich bin ein typischer Dörfer und ein miserabler Müsser. Gott zwingt uns nie. Wir dürfen. Müssen ist nur dann eine Option, wenn durch sein Ringen um unser Herz, durch seine Art, uns willkommen zu heißen, mit uns umzugehen, uns wertzugeben, das Müssen aus uns herauskommt. Das war der Punkt 2. Ich bin in der Startelf. Was für eine Wertschätzung. Und der dritte Punkt, Großzügigkeit 2.0. Der Vers 17. Da steht: 5000 Männer wurden satt. Die Frauen und Kinder sind hier nicht mitgezählt. Das war einfach eine Gepflogenheit zu dieser Zeit. Das war keine Abwertung. Aber aufgrund der 5000 Männer ist die Geschichte ja, ich habe es schon gesagt, bekannt unter dem Titel Speisen der 5000. Gott versorgt für den Moment und auch für die Zukunft. Nachdem alle satt waren, blieben 12 Körbe übrig. Und 12 Körbe, das heißt einfach unglaublich viel. 12 ist eine Zahl mit Symbolwert in der Bibel. 12 Apostel zum Beispiel oder die 12 Stämme Israel. 12 Körbe heißt, es ist einfach unglaublich viel da. Aber auch, es ist abschließend genug da. Und diese unglaubliche Menge an Überschuss, das war ja auch Vorrat zu dieser Zeit und damit Sicherung der Existenz. Und diese unglaubliche Menge an Überschuss war auch ein Bild dafür, wie groß die Wunderkraft Gottes ist. Eine weitere Aussage der Geschichte ist also, dass der Gott, der um uns ringt, eine Beziehung mit uns möchte, uns heilen möchte, mich in der Startelf haben möchte, sich unser Mitwirken wünscht, uns auch zusagt, dass er uns dabei großzügig versorgen wird. Es gibt eine interessante Stelle in Lukas 12, also 3 Kapitel nach unserem heutigen Text. Und da heißt es, 12,31, suchet sein Reich, Gottes Reich, dann wird euch dies, damit ist gemeint das, was wir zum Leben benötigen, damit euch dies hinzugefügt wird. Und in Vers 30, also ein Vers davor, als Einleitung heißt es, euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Also wenn wir uns auf Gott und das Evangelium einlassen, auf Jesus einlassen, dann versorgt er uns. Und er weiß es, dass wir versorgt werden müssen. Die Frage ist jetzt noch, was heißt versorgen? Was es persönlich für jeden von euch bedeutet, das kann ich nicht sagen. Das ist individuell. Aber versorgen heißt, Gott gibt jedem das, was er braucht. Und er gibt ihm noch mehr dazu für die Zukunft. Versorgen heißt auch, Gott weiß, was wir brauchen. Und da geht es nicht nur um Materielles, sondern da geht es eben auch um Anerkennung, um Zuneigung, um Liebe, um Identität. Die wundersame Vermehrung von Fisch und Brot ist auch eine Bestätigung dafür, dass das Evangelium stimmt, die Botschaft vom Reich Gottes stimmt. Nach den Heilungen auf persönlicher Ebene am Anfang der Geschichte folgt nun noch etwas, was alle Anwesenden am eigenen Leib erfahren haben. Genau wie die Heilungen Zeichen für die göttliche Sendung von Jesus waren, so ist es auch das Brotvermehrungswunder, ein Zeichen für seine göttliche Sendung und ein Zeichen dafür, dass das Evangelium, das er verkündet hat, stimmt. Also die Rede vom Reich Gottes, die Verkündigung des Evangeliums wird, wenn man so will, durch die Geschichte selber doppelt bestätigt, durch ihre eigene Argumentationsführung sozusagen. Zuerst ein Wunder für einige, dann ein Wunder für alle. Und alle wurden satt. Auch hier die Bedeutung, die Wertschätzung jedes Einzelnen. Übrigens, falls bei meiner Überschrift des dritten Punktes das 2.0 irgendwie komisch schien oder unverständlich war, hier die Erklärung dazu. 2.0 wird einem Wort angehängt, um zu zeigen, dass es eine verbesserte Version ist oder oft wird es sogar im Sinne von die beste Version verwendet. Also Großzügigkeit 2.0 soll irgendwie in Worte fassen, dass Gott uns umfassend und großzügig versorgt, bestens versorgt. Ist das nicht ein großartiger Gott? Sind das nicht göttliche Perspektive, ein Wortspiel? Ist das nicht jemand, den man in seinem Alltag mit dabei haben möchte? Also ich definitiv. Zum Schluss noch Folgendes. Ich weiß nicht, wie Wundergeschichte auf euch wirken. Ich weiß nicht, ob ihr da innerlich mitgehen könnt, was ich mir zwar von Herzen für euch wünschen würde, oder ob ihr sagt, irgendwie überfordert mich das auch ein wenig. Es ist anspruchsvoll, was da steht. Das ist keine leichte Kost. Und das ist alles auch nicht nur über unseren Intellekt, über das Denken greifbar. Gott ist mehr als Intellekt. Aber auch wenn euch das denkerisch an Grenzen bringen sollte, würdet ihr nicht zustimmen, dass uns die Geschichte ein freundliches Bild von Gott zeichnet. Wir lesen von einem Gott, der Menschen freundlich empfängt, ihnen wohlwollend zuredet, ihnen helfen und sie heilen möchte. Möchte, dass sie seine Vision für diese Welt mithelfen, umzusetzen. So wie sie sind. Und ihnen gleichzeitig zusagt, dass er sie dabei bestens versorgt, 2.0-mäßig versorgen wird. Aus meiner Sicht ist das ein starkes Bild in sich selber. Und es scheinen gute, wohlwollende Absichten von Gott für uns durch. Ich persönlich glaube, dass diese Geschichte stimmt. Und sie ist mir Quelle für Halt, für Hoffnung, für die Gestaltung meines Alltags, für meinen Glauben. Und sie gibt mir Perspektiven, großartige Perspektiven und großzügige Perspektiven, göttliche Perspektiven auf mein Leben. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das immer mehr Schritt für Schritt auch für euch alle gelten darf. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater Jesus Christus, vielen Dank für diese Geschichte der Speisung der 5000. Danke, dass du ein Gott bist, der Zeit für mich hat, für jeden hat auf dieser Erde, jederzeit. Danke, dass du ein Gott bist, der gut mit uns spricht, wohlwollend mit uns spricht. Und der möchte, dass Dinge, die nicht stimmen in unserem Leben, dass die heilen können, gesunden können. Danke, hast du bewiesen, dass du das kannst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dabei zu verstehen, was das für unser persönliches Leben bedeutet. Danke, möchtest du mich mit dabei haben in der Verbreitung des Evangeliums. Danke, möchtest du, dass ich vom Reich, von deinem Reich erzähle. Und ich danke dir, dass du mich dabei versorgen wirst, dass du mir dazu sagst. Ich finde das großartig. Amen.